Schon seit ein paar Monaten herrscht in der Schweiz ganz klar der Winter. Und er will es nochmal richtig wissen. Meteorologen warnen vor der russischen Kältepeitsche, die uns bereits nächste Woche treffen wird. Jetzt heisst es, sich warm anziehen und möglichst viel Zeit im warmen, wohligen Daheim zu verbringen. Was aber, wenn man kein fisches Dach über dem Kopf hat? Was, wenn man nicht einfach am Abend in einen geheizten Raum zurückkehren kann? Was, wenn es deine Realität ist, im Minusgrad rund um die Uhr draußen zu sein? Für Obdachlose ist der Winter besonders hart. Das ist auch das Sozialwerk vom Pfarrer Sieber bewusst. Sie haben darum im Jahr 2002 den Fussbus ins Leben gerufen. Um mehr über das Projekt und weitere vom Sozialwerk betriebene Institutionen, die Obdachlose unterstützt, zu erfahren, habe ich den Walter von Aarburg getroffen, der im Fussbus für die Kommunikation und fürs Fundraising zuständig ist.
Im Fussbus, wo man vielleicht schon mal gerade zur Präzisierung muss sagen, kein Bus ist, sondern ein Lastwagen. Yeah. Also der Name vom Gefährt ist nicht ganz das, was es effektiv ist. Es ist ein Sattelschlepper mit einem angebauten Vorzelt. Einfach, dass man sich vorstellen kann, was das ist. Und im Fussbus kann jeder kommen und jede, die kein Dach über dem Kopf hat. Mhm. Es ist unentgeltlich, also man muss keinen Eintritt zahlen. Es kostet nichts für die Leute, die das nötig haben. Und, das muss man vielleicht dazu auch sagen, es ist eine Einrichtung für Erwachsene. Wir haben dann noch eine Einrichtung für Jugendliche. Das ist das NEMO. Die Noteinrichtung für obdachlose Jugendliche gibt es seit gut 10 Jahren. Und da steht die Erfahrung im Hintergrund, dass Jugendliche, die obdachlos werden, und das gibt es auch in der Stadt Zürich, wir haben letztes Jahr 70 obdachlose Jugendliche beherbergt bei uns im NEMO, dass also junge Menschen, die auf der Straße sind, häufig schlechte Erfahrungen mit Erwachsenen hinter sich haben. Also ganz konkret, die zuhause Gewalt erlebt haben, sexuellen Missbrauch, traumatisierende Geschichten, wo ihnen dann quasi die Straße als Option offen haben. Also sie sind auf die Straße geflohen, weil sie die Heime nicht das gefunden haben, dass sie, wo man die Heime eigentlich braucht, nämlich den Schutz, Geborgenheit, Rückzugsmöglichkeit. Und darum haben wir dann auch gesagt, es ist nicht sinnvoll, dass man Jugendliche mit Erwachsenen zusammen in der gleichen Notschlafstelle unterbringt. Darum haben wir 2 verschiedene Notschlafstellen für Erwachsene und Jugendliche.
Also wenn man im Fussbus muss man dann von mindestens 18 Jahre alt sein zum Leben.
Genau, wir tun allerdings jetzt, auch da sind wir nicht ganz konform, wir nehmen nicht das Mündigkeitsalter als Grenze, sondern wir sagen, Jugendliche, die auf der Straße sind, sind ihre Entwicklung handicapiert, sie sind nicht, haben nicht die gleichen Möglichkeiten, sich zu entwickeln, dass sie mit 18 können als volljährig gelten und wir die Volljährigkeit ein bisschen höher ansetzen, also bei 1,22. Also man kann, bis man so alt ist, im NEMO unterkommen. Das ist erfahrungsgemäß auch sehr sinnvoll.
Und wenn man das NEMO oder den Fussbus gerne in Anspruch nehmen, kommt man dann da an zu dem Sozialwerk in der Hohlstrasse oder geht man dann direkt vor Ort?
Beim Fussbus ist es so, der ist bekannt, wo er steht. Also wenn man in Zürich ist und nicht weiss, wo man hin soll, dann kann man sich an eine Polizeiposten wenden. Man kann das mit Infoposten von der Stadt, also von Zürich Tourismus, oder man findet uns auch schon im Telefonbuch und kann dann dort auf den Kiesparkplatz in der Nähe vom Albisgütli fahren. Das ist gerade mit der Tramhaltestelle in der Nähe, sodass man gut mit dem ÖV herankommt. Das ist also in dem Sinn sehr gut geregelt. Also, da muss man keinen Gewaltsmarsch jetzt unter die Füße nehmen, sondern man kann dort rausfahren. Bei den Jugendlichen ist es so, dass das NEMO, da haben wir die Adresse geheim. Mhm. Man weiss nicht, wo das NEMO ist. Man kennt das nicht raus. Um eben die Jugendlichen auch vor sage jetzt mal Älteren zu schützen, die allenfalls Ansprüche haben und finden, die Jugendlichen müssen jetzt wieder zurück und wenn sie nicht kommen, dann komme ich es holen. Aber es ist so, man findet uns und in der Regel muss man nicht zuerst an die Holzstrasse kommen, da wo die Administration ist, sondern man kann auf viel direkterem Weg zu diesen Unterkünften gelangen.
Muss man eigentlich einen Schweizer Pass besitzen, um bei Ihnen vorbeikommen?
Wir nehmen alle Leute auf, die in Not sind, da spielt es keine Rolle, welche Nationalität jemand hat. Wir haben allerdings für Leute aus dem Ausland haben wir eine andere Notschlafstelle eingerichtet. Wir nennen sie Igloo, weil wir gesehen haben, dass Obdachlose aus der Schweiz nicht die gleichen sozialen Bedürfnisse haben wie Obdachlose aus dem Ausland. Mhm. Leute, die aus dem Ausland in die Schweiz kommen, sind meistens auf der Suche nach Arbeit. Mhm. Die haben kein wirtschaftliches Auskommen in ihrem Heimatland und suchen in der Schweiz eine Arbeit. Und die sind in ihren Heimatländern sehr gut integriert, die sind sozial eingebettet, die haben Familie, Grossfamilie meistens. Und für die ist das, was wir im Fussbus als quasi wichtigstes anschauen, nämlich Gemeinschaft, nicht nötig. Die suchen nicht Gemeinschaft, sie suchen Arbeit. Die gehen in den Fussbus oder in die Notschlafstelle, weil sie müssen übernachten und dann wollen sie wieder raus. Bei den hiesigen Obdachlosen ist es ein bisschen anders. Denen fehlt meistens soziales Beziehungsnetz. Die sind vereinsamt, die sind meistens auf sich allein gestellt und für die ist so eine Einrichtung, wo Gemeinschaft ein wichtiger Faktor ist, sehr wichtig. Und in der Vergangenheit hat das immer wieder zu Konflikten geführt zwischen diesen verschiedenen Gruppen und wir haben dann für die Ausländer eine eigene Notschlafstelle ins Leben gerufen.
Also Sie haben ganz viele verschiedene Unterkünfte, die wahrscheinlich auch verschieden betreut werden müssen. Haben Sie dann immer spezifisch andere Betreuungen vor Ort?
Wir tun bei der Notschlafstelle für die Erwachsenen, also Fussbus und Iglu, haben wir Freiwillige, die dort mitarbeiten. Mhm. Ich kann davon ausgehen, dass die Leute, die dort hinkommen, so weit selbstständig sind, dass sie nicht eine zusätzliche Betreuung brauchen. Im NEMO da haben wir nur Fachpersonal, weil da ist häufig die psychologische Betreuung sehr wichtig. Und dort geht es auch um sozialarbeiterische Arbeiten. Man muss mit Behörden Kontakt aufnehmen, mit Schulen, man muss schauen mit den Eltern, mit allenfalls Anschlusslösungen, sei das Heimplätze oder Pflegeeltern. Und für das sind Sozialarbeiter nötig. Hingegen bei Fussbus und Iglu, wo es nur um die Übernachtung geht von den Leuten, kann man mit einem Mix zwischen Profi und Freiwilligen arbeiten.
Sind Schlafplätze nämlich auch sind begrenzt?
Ja, es ist so, wir haben jetzt im Fussbus beispielsweise haben wir rund 40 Plätze. Mhm. Jetzt im Moment haben wir teilweise aber bis 50 Gäste, die kommen. Da heisst es dann halt zusammenrücken, man stellt noch einen Tisch weg, man tut unter einem Tisch und eine Matratze anlegen. Also es ist sehr, sehr eng im Moment und muss ich sagen, mehr als 50 Leute mag es nicht leiden. Mhm. Einfach auch, weil dann die Enge beklemmend wird. Viele halten das dann fast nicht aus, ja. Weil es ist ein Massenlager. Also man kann dann da nicht mit Einzelzimmern rechnen und darum wird es dann auch sehr eng. Und da sind die einen, die halt dann schnarchen, stören die, die nicht schnarchen. Das hat der, die Hunde haben. Das hat der, die vier, fünf Mal auf Toiletten müssen, gibt Unruhe, also das Schlafen dort ist recht anspruchsvoll. Wie soll ich sagen, Begrenzung, ja, natürlich sowohl Iglu als auch Fussbus muss man sagen, ja, gibt Grenzen. Bis jetzt haben wir es noch nicht so weit, ist noch nicht so weit gekommen, dass wir Leute hätten müssen abweisen, weil wenn wir mehr Leute haben, als wir eigentlich Kapazität haben, versuchen wir es an anderen Orten unterzubringen. Das heisst, städtische Notschlafstellen oder mit der Heilsarmee. Wir schauen auch, was wir an internen Plätzen bei uns noch in den Einrichtungen an freien Betten haben. Und das haben wir bis jetzt immer geschafft.
Im Winter und vor allem die nächsten Wochen sollte es ja sehr kalt werden. Sind Sie da an Vorbereitungen treffen und schon ein bisschen am Ausweichen, dass man niemanden abschieben muss irgendwo?
Ja, wir sind mit natürlich schon länger da, sind wir auf so ein Szenario vorbereitet. Letztlich fängt bei uns der Winter im Sommer schon an. Wir planen so eine Saison. Und ganz wichtig ist im Moment jetzt, dass der Austausch regelmäßig stattfindet zwischen den Einrichtungen von der Stadt und von privaten Anbietern, wie wir es eben sind. Und im Moment sieht es so aus, als hätten wir über die ganze Stadt gesehen genügend Kapazitäten, um Leute noch aufzunehmen. Und ich muss auch sagen, der Winter ist bis anhin ja eigentlich sehr mild gewesen. Wir haben selten Temperaturen unter dem Frühpunkt gehabt. Und jetzt, die nächste Woche, da wird es wirklich sehr kalt. Da werden schon die einen oder anderen, die bis jetzt noch draußen sind, suchen, ein trockenes Plätzchen am Schermen überzukommen.
Sie haben es angesprochen, Sie haben von November bis April offen. Was ist mit den Obdachlosen im Sommer? Schlafen die dann vor allem draußen oder haben Sie da noch andere Angebote?
Nein, wir bieten nur die Winterbetreuung an, weil wir erfahrungsgemäß die Leute im Sommer gar nicht gross in die Einrichtungen nie bringt. Also wir haben gesehen, dass die Leute im Sommer eher draußen sein werden oder dann gehen sie auf einen Zeltplatz, der halt im Winter auch geschlossen ist und bringen sich dort dann so unter. Also da ist das Bedürfnis viel weniger da als im Winter halbjahr.
Alles klar, aber sie sind ja trotzdem ein halbes Jahr offen. Sie bieten Schlafplätze und auch eine Mahlzeit an. Wie können Sie das alles finanzieren?
Ja, für das sind wir auf Spenden angewiesen. Mhm. Wir bekommen keine Unterstützung über von Kanton oder Stadt im grossen Rahmen. Wir müssen schauen, dass wir das mit Spendengeldern decken und sind darum auch sehr dankbar, dass uns immer wieder Leute vertrauen und die Notwendigkeit von dieser Arbeit sehen und sagen, doch, das ist mir wert und ich spende den Sozialwerk von Pfarrer Sieber etwas zur Aufrechterhaltung von derartigen Angeboten wie Fussbus oder Iglu.
Das Sozialwerk von Pfarrer Sieber bietet ja neben Unterstützung von Obdachlosen noch andere Sachen an. Wenn Sie noch schnell betonen, was Sie sonst noch alles machen?
Ja, wir haben im Prinzip eine ganze Angebotspalette, die von ganz niederschwelligen Einrichtungen bis hochschwellig, sprich Reintegration in die Gesellschaft reichen. Und beim Niederschwellig, das kommt aus dem Sozialarbeiterjargon raus, das heisst, das sind Angebote, wo Leute, die in Anspruch nehmen wollen, nicht viel Aufwand betreiben müssen, um in Genuss von diesen Leistungen zu kommen. Also das heisst, die aufsuchende Gassenarbeit ist so quasi das leuchtende Beispiel für das. Da gehen wir zu den Leuten hin, dort, wo sie gerade sind, mit ihrer Not. Teilweise müssen sie in dem Sinn gar nichts unternehmen, sie werden aufgesucht von uns. Und dann kommen Angebote wie ein Spital, das es halt auch braucht. Spital, die medizinische und psychologische Versorgung von Leuten, die an anderen Spitälern sonst kaum richtig betreut werden können. Das haben wir, was wir anbieten. Wir haben für Suchtabhängige, man kann sagen, ein Wohnheim, wo die unterkommen und wo dann in dem Sinne eben auch verhindert, dass sie obdachlos sein müssen. Wir können sie dort medizinisch so weit betreuen, dass auch für sie der Suchtdruck ein bisschen abnimmt, dass sie nicht jederzeit dem Suchtdruck nachgeben müssen und versuchen, die Substanzen zu beschaffen. Und dann gibt es Wohnheim, Wohnbereich, wo man Leute vorbereitet darauf, wieder können in ein reguläres Wohnumfeld jetzt gehen. Sprich, auf dem ersten Wohnungsmarkt erfolgreich zu bestehen, das ist für Leute, die obdachlos sind, ganz schwierig. Also wenn man einmal obdachlos war, hat man keine soziale Anbindung. Mhm. Und man kann sagen, die können sich nicht benehmen. Die wissen nicht, was heute, wie man sich einschränken muss, damit es miteinander möglich ist, gerade in einem Mietshaus. Und darum tun wir sie auf das vorbereiten. Wir machen sie, wie wir so sagen, wohnfähig. Sie müssen wieder lernen, was es halt alles braucht, damit reibungslos oder mit möglichst wenig Reibungen vonstatten geht, das Wohnen. Und dann man kann sagen, der höchstschwellige Teil von unserem Angebot, das ist dann Therapie, wo nach einem allfälligen Suchtmittelentzug nötig ist, damit die Leute an sich arbeiten und beispielsweise eine Arbeitsstelle antreten. Also sie suchen dann dort Stellen, sie suchen Unterkünfte, sprich Mietwohnung in der Regel, und tun sich auf die Selbstständigkeit vorbereiten. Wieder für sich selber zu schauen, unabhängig von Sozialhilfe und von Suchtstationen, die ihnen Suchtmittel verschreiben können oder respektive die Substitutionsmittel.
Sie haben vorher angedeutet, zum Beispiel im Nemo kommen meistens Jugendliche, weil sie daheim nicht klarkommen. Ich glaube, sind das meistens Ausländer, die in der Schweiz Arbeit suchen. Und beim Fussbus, aus welchen Gründen steht das Klientel auf der Strasse meistens?
Ja, das sind auch ganz unterschiedliche Gründe. Man kann sagen, das auslösende Moment könnte schon sein, dass jemand eine Stelle verliert oder eine Wohnung muss verlassen. Was sind Schulden, ein treibender Grund oder ein Verlust von einem Partner, von einem Kind. Das sind alles auslösende Momente. Hinter dem aber steht letztlich immer die Vereinsamung von diesen Leuten. Die haben nie ein grosses soziales Netz, das trägt. Und im Moment, wo eine Krise eintritt, sehen sie für sich keine andere Lösung mehr, als entweder aufs Gleis zu legen oder eben auf quasi in der Obdachlosigkeit vom Radar von der Gesellschaft zu verschwinden. Sie sind dann unsichtbar, machen sich so wie möglich unsichtbar und versuchen, unabhängig von der Gesellschaft zu leben. Das ist natürlich ein Trugschluss, weil sie sind letztlich angewiesen darauf, dass die Gesellschaft gibt, weil sie müssen Lebensmittel haben, sie brauchen Kleider, sie müssen medizinisch versorgt werden, und das bietet letztlich nur den gesellschaftlichen Rahmen. Aber sie sind im Moment so traumatisiert, dass sie keine andere Option für sich sehen. Und das ist für uns dann auch wieder Anknüpfungspunkt, wenn wir mit denen in Kontakt treten, müssen wir versuchen, ein Vertrauen aufzubauen zu ihnen, dass sie vertrauen ein Vertrauen wieder in andere Leute, also sprich in erster Linie dann mal zu unseren Mitarbeitern haben und dann aber auch wieder zu sich selber aufbauen. Mhm. Sie haben meistens keinen Selbstwert mehr. Sie haben versagt, sie haben das Gefühl, sie seien die Letzten in dieser Gesellschaft, sie haben alles vergeigt und darum kommen sie auch nicht mehr darauf an, was sie jetzt machen. Und wir wollen ihnen vermitteln, dass es sehr wohl auf sie ankommt. Es ist auch nicht so, dass die Leute nichts können. Also da hat es Banker darunter, es hat Akademiker, es hat Geschäftsführer darunter, es hat Leute, die selbstständig geschafft haben. Es hat natürlich auch derartige, die eine einfache Berufsausbildung gemacht haben. Aber es sind fast alles Leute, die im Beruf geschafft haben und dort dann auch bestanden haben. Und unsere Aufgabe ist es, ihnen zu vermitteln, dass sie sehr wohl etwas können und dass sie eine Zukunft haben.
Gibt es so etwas wie Stammkunden bei Ihnen?
Gibt es auch. Ja, ja, wir haben ein paar ganz Langjährige, die wir betreuen. Es ist nicht so ganz einfach, das Konzept von der Weiterführung und quasi Reintegration in die Gesellschaft, weil die Verletzungen bei diesen Leuten teilweise sehr tief sind und kommt dazu, dass das Leben auf der Gasse auch auf die Psyche wirkt von den Leuten und die meisten psychisch angeschlagen sind.
Gibt es auch Erfolgsgeschichten?
Ja, selbstverständlich. Das ist so für uns immer wieder das Elixier, wo auch die Arbeit immer wieder am Leben erhalten. Wir haben Leute, die obdachlos waren, die süchtig waren und die heute wieder integriert sind, die selbstständig leben können, die für sich schauen können, ohne dass sie abhängig sind von anderen. Und das gibt natürlich sehr viel Mumm. Also das ist für unsere Mitarbeiter sehr, sehr wichtig. Mhm. Zu wissen, die Arbeit ist nicht vergeben. Allerdings würde ich sagen, wir würden es so oder so wollen machen, weil es halt aus unserem Verständnis heraus wichtig ist, dass die Leute nicht hängen gelassen werden. Auch wenn bei den einen oder anderen man schon sagen muss, ja, da ist Selbstverschulden rum. Das ist nicht so, dass man immer den anderen den Vorwurf machen kann und sagen, ja, die sind schuld, dass ich jetzt da bin, wo ich heute bin. Aber die Hilflosigkeit treibt sie dazu. Oder? Sie können im Moment eigentlich gar nichts anderes als den anderen Schuld zuweisen, weil sie sehen ihres Versagen nicht. Sie sehen aber auch nicht, wo dass sie Chancen haben, wieder weiterzukommen und das Leben zu begreifen als etwas, wo noch Optionen bietet. Das ist so das, was uns motiviert, jeden Tag aufzustehen und wieder mit diesen Leuten unterwegs zu sein. Klar, wir haben Langzeitpatienten, Klienten, Gäste. Geht manchmal wirklich sehr lange, aber es gibt auch immer wieder so die wundersamen Entwicklungen, wo man dann froh ist, wo man sagt, oh, da haben wir viel investiert und jetzt plötzlich ist der Knopf aufgegangen.
Ich habe gesehen auf der Webseite vom Fussbus, dass Beherbergungen wieder angestiegen sind seit 2012.
Ja.
Wie erklären Sie sich das?
Ja, das ist mit uns selber noch nicht so ganz klar. Ja. Die Anzahl von der Leute auf den Gasse schätzen wir immer stabil ein, nicht jetzt massiv gestiegen. Was allerdings im Moment dagegen spricht, ist, dass wir doch sehr viele Leute haben, die das erste Mal jetzt bei uns sind, die wir noch nie gesehen haben. Im vergangenen Herbst hat der Flughafen Zürich seine Praxis geändert. Bis hier haben die Leute können im Flughafen übernachten. Mhm. Nicht nur Reisende, die den Anschlussflug verpasst haben, haben das gemacht, sondern eben auch Leute, die kein Dach über dem Kopf hatten, sind dann im Flughafen raus. Und das hat dann aber zunehmend zu Reibereien geführt. Und dann hat der Flughafen gesagt, nein, das geht nicht, das können wir nicht dulden. Gegenüber unseren Fluggästen ist das halt quasi eine Schuld, die wir da einbringen wollen. Und darum haben sie dann Obdachlose verwiesen. Mhm. Aus dem Flughafen raus. Und die sind selbstverständlich jetzt bei uns in der Stadt Zürich. Also die suchen dann da halt irgendwo eine Unterkunft. Ob das allerdings jetzt gerade den massiven Anstieg allein mag begründen, wo wir im Moment feststellen, das wissen wir noch nicht. Wir sind im Moment noch auf der Suche nach der Quellen, respektive der Ursachen.
Wie kann man Obdachlosen helfen als Privatperson?
Ja, meistens bettelt ja die Leute um Geld, wenn man angehauen wird. Also wenn sie überhaupt aktiv auf Leute zugehen, dann wollen sie Geld. Man kann ihnen das Geld geben, das kann man machen, das wird ihnen eine kleine Freude machen und sie werden sich damit vielleicht einflaschen oder ein paar Zigaretten kaufen oder sonst irgendetwas, wo vielleicht jetzt nicht unbedingt ihrer Gesundheit zuträglich ist. Andererseits, Möglichkeit besteht immer, dass man sagt, wir gehen mit Leuten irgendwo hin und kaufen mit ihnen Kleider oder wenn sie Hunger haben, dass sie bis zu essen bekommen. Das kann man machen. letztlich ist es wichtig, dass die Leute in eine Beziehung treten können mit anderen. Mhm. Und für uns, wo vielleicht diesen Leuten kurzzeitig begegnet, ist das wahrscheinlich das Maximum, dass man halt ihnen etwas zahlt oder vielleicht sich Zeit nimmt und mit ihnen mal ein Gespräch führt. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, die meisten Leute haben gar keine Zeit. Alle haben das Ziel im Leben, im Tag und entsprechend wenig Zeit, um einfach irgendwo hinzukommen und dann zu sagen, okay, jetzt habe ich eine Stunde Zeit und rede mal oder an einen schwätzen. Mhm. Wir versuchen ja über Langzeitbeziehungen, die wir mit den Leuten pflegen, den Vertrauensaufbau zu betreiben, oder, der nötig ist, damit sie sich bewegen können. Damit sie aus ihrer starren Haltung, ihrer Gesellschaftsverweigerung rauskommen. Dass sie wieder an sich glauben und eben auch an eine persönliche, individuelle Zukunft. Aber als Individuum kann man sicher im Kleinen etwas zu leben tun und das schätzen die meisten Leute schon. Sei es jetzt Geld oder eben Naturalien.
Wieso tun Sie sich persönlich für das ganze Sozialwerk oder auch eben für Obdachlose engagieren?
Ich denke, also für mich ist es jetzt wichtig, dass die Arbeit, die ich mache, dass die irgendwo einen Sinn hat. Mhm. Und nicht nur ein Selbstzweck ist. Ich meine, klar, ich muss ja auch schauen, dass ich Geld verdiene. Allerdings, wenn ich jetzt nur den Aspekt würde berücksichtigen, dann müsste ich nicht da arbeiten, weil da verdiene ich sicher weniger als an anderen Orten. Mir ist es wichtig, dass ich dann dazu aber noch die gesellschaftliche Komponente habe. Ich, mit dieser Arbeit tut mir die Gesellschaft etwas zu lieb. Also mit der letztlichen gesellschaftlichen Not lindern und individuell natürlich den Menschen, die es nötig haben. Also da kann jemand ganz konkret profitieren vom Fachwissen und vom Willen und dem Know-how, das andere einbringen.
Sind Sie ausgebildete Sozialarbeiter?
Oder nein, ich bin Kommunikationsfachmann, nicht Sozialarbeiter.
Ach so, ja, genau. Wieso ist es Ihnen, oder warum ist es allgemein wichtig, dass es Institutionen wie den Fussbus oder das NEMO weiterhin gibt?
Ohne diese Angebote hätten Leute, die obdachlos sind, die drogensüchtig sind und letztlich sozial desintegriert sind, einen schweren Stand in unserer Gesellschaft. Es ist so, dass in der Schweiz ja letztlich jeder Mensch ein Anrecht auf eine wirtschaftliche Unterstützung hat. Und das ist auch so. Viele Obdachlose kommen Sozialgeld über, sind allerdings beim Sozialamt letztlich am falschen Ort, weil es bei ihnen nicht nur um ein finanzielles Problem geht, sondern um ein ganzes Persönliches. Sie haben keine Familienstruktur, sie haben häufig einen Haufen andere Probleme, gesundheitlicher Natur, sozialer Natur, sie haben allenfalls eben Schulden. Es ist immer ein Konglomerat von Problemen. Und beim Sozialamt ist man schlicht überfordert, dass die ganze Problemgemenge wahrzunehmen und aufzulösen. Und es braucht Leute, die sich Zeit nehmen, um mit Betroffenen Probleme anzuschauen und versuchen zu lösen. Und das braucht eben sehr, sehr viel Zeit. Und Zeit ist Geld in unserem Staat. Und darum ist es so, das würde ich sonst niemand machen. Ja. Also darum ist es wichtig, dass das jemand macht, der sagt, okay, ich gebe einen Haufen Zeit rein und kann nicht alles verrechnen.
Was bringt denn Zukunft noch für einen Fussbus oder für ein Iglo oder den NEMO? Nein. Haben Sie irgendwie Ausbaupläne?
Wenn ich das wüsste. Ausbaupläne, es ist so, wenn es jetzt mit der Entwicklung bei den Unterbringungszahlen so weitergeht wie bis jetzt, dann müssen wir uns ernsthaft Gedanken machen, wie wir die Kapazitäten massiv erhöhen können. Wir sind im Moment dran, den Winter jetzt zu meistern und schauen, dass wir da genügend Kapazitäten haben. Auch da haben wir natürlich in der Hinterhand Möglichkeiten, wo wir kurzfristig können Schlafplätze schaffen, aber wenn wir jetzt sehen, dass wir jetzt den Winter so in dieser Kadenz abschliessen wie bis anhin, wo sehr viele Leute gehabt, die Unterkunft gebraucht haben, dann müssen wir uns wirklich überlegen, was wir im nächsten Winter anbieten.
Mhm. Wann und wieso ist der Fussbus aufgemacht worden?
Entstanden ist das im Jahr 2002. Mhm. Da hat man, ist das erste Mal in Betrieb gegangen und die Idee war, möglichst niederschwellige Angebot zu haben. Es hat ja hier schon die Notschlafstelle der Stadt gegeben, aber bei der Stadt müssen Gäste, die das benutzen wollen, 5 Liber zahlen. Das ist mal die eine Bedingung. Und die andere ist, sie müssen sich für ein Gespräch, zu einem Gespräch bereit halten, mit den Sozialarbeitern. Und, die dritte Bedingung, sie müssen aus der Stadt Zürich sein. Mhm. Jetzt leben aber zu Zürich eben Haufen Leute, die nicht in der Stadt angemeldet sind. Und die können dort nur für eine Nacht schlafen. Mhm. Ah, dann sind sie draußen. Und wir haben auch gesagt, es kann ja nicht sein, dass man einen Unterschied macht zwischen den Leuten, die in der Stadt angemeldet sind, und den anderen. Obdachlos sind alle und wir wollen die unterbringen. Und wir tun die ohne Eintritt unterbringen. Weil wir auch da finden, es bringt nichts, diesen Leuten versuchen, mit einem 5 Lieber, wo man ihn abzwackt, irgendeine erzieherische Massnahme einzuleiten. Weil es fehlt meistens nicht am Willen, sondern effektiv am Können wählen. Also die Leute wollen nicht per se freiwillig draußen sein, sondern sie haben in ihrem Leben dermassen Probleme gehabt, dass sie keine andere Option sehen. Und in dem Sinne ist die Freiwilligkeit sehr relativ und wir wollen sie nicht bestrafen dafür.
Wo kann man für sie spenden?
Ja, wir haben auf der Webseite kann man unsere Postcheck- und IBAN-Nummern einsehen und wir tun regelmässig verschicken wir eine Zeitung, ein Vierteljahr, unseren Spenderinnen und Spender. Wenn man jetzt die überkommt, ist jedes Mal eine Einzahlungsschwein dabei. Also dort ist man dann quasi, kommt man die Möglichkeit über zu spenden. Und wenn man das eben noch nicht hat, dann ist sicher die Webseite eine gute Möglichkeit, sich zu informieren. Wir haben auch dort sehr viel Filmmaterial, Tondokumente, wir haben einen Text, wo man anschauen kann, Fotos, wo einem die Arbeit näher bringt und dann zeigt, wieso dass wir das machen. Und selbstverständlich haben wir dort unsere Kontoangaben auch drauf.
Ich habe mich noch gefragt, so jetzt ich als Studentin bin jetzt vielleicht nicht in der Lage, gross zu spenden. Vielleicht kann ich aber sie ja trotzdem irgendwie unterstützen, vielleicht mit meiner freien Zeit oder so.
Das ist eine gute Möglichkeit. Ja, es ist so, freiwillige Mitarbeit, das tun wir junge Leute nicht empfehlen bei uns.
Ja.
Wir sagen, wir nehmen Leute ab 25, weil wir haben es mit Menschen zu tun, die sehr stark gezeichnet sind vom Leben und die teilweise auch psychisch angeschlagen sind. Mhm. Und wenn ein junger Mensch noch nicht über genügend Lebenserfahrung verfügt, können so Erlebnisse mit Obdachlosen ziemlich schockierend sein. Mhm. Das wollen wir ja den Leuten ersparen. Also es soll für beide Seiten möglichst entspannt sein. Aber was man als junger Mensch kann machen, ist beispielsweise eine Spendenaktion im eigenen Dorf, wo man halt dann lebt, durchführen, dass man sagt, machen zum Beispiel Küchen, verkaufen Küchen und spendet dann das Geld uns, damit wir wieder mit dem Geld den Obdachlosen schauen können. Oder man führt so Aktionen durch wie Scheibenwäscheaktionen bei Autowäscheanlagen oder Lebensmittelsammlungen für uns, gut haltbare Lebensmittel sammelt und uns dann schickt, dass man das dann in unseren Küchen verarbeitet.
Kleider auch?
Kleider kann man auch spenden. Dort ist es einfach wichtig, dass genug grosse Kleider sind.
Ja.
Weil ja, einfach junge Leute vielleicht noch nicht ganz die gleiche Größe haben wie die Leute, die das brauchen. Und wichtig ist Mannenkleider.
Ja.
Das ist häufig, passt das nicht so ganz zusammen. Frauen tun ihre Aussteuer, ihre Kleider häufiger wechseln. Darum hat sie in den Kleidersack sehr viele Frauenkleider drin. Und wir haben 80% Männer auf der Straße. Also brauchen vor allem Herrenjeans, Hemper und Jacken.
Wieso hat es überwiegend mehr Männer auf der Straße?
Was meinen Sie? Wieso hat es mehr Männer auf der Gasse als Frauen?
Wir
sehen ja, dass das Problem von Obdachlosen ist nicht, dass sie materiell schlecht stehen oder dass sie kein Dach über dem Kopf können sich organisieren, sondern dass sie sozial nicht eingebettet, nicht eingebunden sind. Kein soziales Netz.
Okay.
Und da schliessen wir jetzt darauf, dass Frauen einfach besser sind im sozialen Netz knüpfen und pflegen als Männer. Männer sind eher die Einzelkämpfer nach wie vor und weniger schnell parat, einfach gerade alles wegzuhören und versuchen, sich länger im sozialen Kontext zu halten.
Das war es mit der Friedenssendung über das Sozialwerk vom Pfarrer Sieber, wo sich in dieser harten Winterzeit um Menschen auf der Straße kümmert. Wenn du die Arbeit unterstützen willst, besuch doch die Webseite swsieber.ch.